Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland. Willkommen zu unserer heutigen Infosendung. Im Studio sind heute Matthias, Ricarda, Joachim und Bernhard. Ihr könnt uns hier im Studio anrufen unter der Telefonnummer Vorwahl 0761 und dann die Nummer hier im Studio lautet 31028. Also dieses Telefon ist für eure Kritik dort da oder für sonstiges, was ihr hier uns mitteilen wollt. Jetzt erstmal einen Überblick über unsere heutigen Themen. Am Anfang haben wir mehrere Kurzmeldungen und dann das erste größere Thema ist ein Bericht von einer Pressekonferenz, die heute die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Freiburg gegeben hat. Danach haben wir ein Studiogespräch mit unserem Programmkoordinator Frank über den alternativen Kommunikationskongress in Ost-Berlin, der dort vor wenigen Tagen stattgefunden hat. Dann zum Schluss haben wir einen längeren Bericht über das Schwermetall Cadmium, das uns hier im Grün ja auch schon viele Probleme bereitet hat. Gesundheitliche Schäden durch Cadmium ist das Thema dieses Berichtes im Zusammenhang mit einer Anfrage der Grünen, die sie im Bundestag gemacht haben zu diesem Thema. Und dann gehen wir auch nochmal ein auf die aktuelle Bleibelastung hier im Grün. Soweit also erstmal unser Themenüberblick.
SPD-Kreistagsfraktion stellt neues Müllkonzept vor. Ein neues Gesamtmüllkonzept entwickelte die SPD-Kreistagsfraktion, das ihr verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher Baldur Franz bei einem Pressegespräch in Schallstadt vorstellte. Dies neue Konzept distanziert sich von dem Verfahren des Müllexportes, das das Problem nur verlagert, sowie auch von dem der Müllverbrennung. Beide Versuche wurden als falsche Lösungsansätze bezeichnet. An dem neuen Landesabfallgesetz wurde bemängelt, dass in ihm zu wenig Handfestes ausgesagt wird. Demgegenüber sieht das neue Konzept praktische Schritte vor. Zum einen wird die Müllvermeidung, zum anderen die Wiederverwertung von Müll erheblich stärker betont. Müllvermeidung und Recycling als beste Formen der Müllbeseitigung, indem man ihn eben erst gar nicht anfallen lässt, nehmen hier einen wichtigen Raum ein. Wichtig hierbei ist eine gute Planung und Strukturierung des Müllkonzeptes, das nur so die Abfallminimierung ermöglicht. Zum anderen wird in dem Papier darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, Zweckbündnisse zu schaffen. Bei der Müllkonzeption müssten alle Gemeinden an einem Strang ziehen, um eine optimale Durchsetzung der Pläne erreichen zu können. Eine Stellungnahme der Grünen konnten wir zu dem vorgestellten Programm heute leider nicht mehr bekommen.
Mit einem Hungerstreik wollen 343 politische Gefangene auf der südafrikanischen Gefängnisinsel Robben Island ihren Forderungen nach Freilassung aller politischen Gefangenen Nachdruck verleihen. Präsident de Klerk hatte die Möglichkeit von Amnestien zwar bereits zugestanden, jedoch nur 9 politische Gefangene tatsächlich aus der Haft entlassen. Die Hungerstreikenden fordern die Freilassung aller geschätzten 3000 politischen Gefangenen, wobei sie eine Unterscheidung zwischen gewaltfreien und im bewaffneten Kampf festgenommenen militanten Gefangenen ablehnen. Außerdem fordern die Hungerstreikenden die Aufhebung des Ausnahmezustandes, der ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg zu einer freien politischen Entwicklung in eine demokratische Zukunft sei. In diesem Zusammenhang wird auch der Abzug der südafrikanischen Streitkräfte und der paramilitärischen Polizei gefordert. Die dem ANC angehörigen Hungerstreikenden haben zusätzlich ein eigenes Memorandum verfasst. In ihm bekräftigen sie ihren Kampf für die totale Zerschlagung der Apartheid und ihre Forderungen eines nicht rassistischen, demokratischen Südafrika. Die Reformbestrebungen der de Klerk-Regierung reichten hierzu nicht aus. Die Prinzipien der sogenannten Harare-Deklaration müssten Grundlagen für Verhandlungen in Südafrika sein. In dieser Deklaration legt der ANC seine Bedingungen für Verhandlungen mit der südafrikanischen Apartheidsregierung fest. Das Internationale Empfangskomitee für Nelson Mandela ruft alle Solidaritätsorganisationen und Anti-Apartheidsbewegungen weltweit zur Unterstützung des Hungerstreiks auf. Als Maßnahmen werden Mahnwachen und Einkreisungen der südafrikanischen Botschaften empfohlen.
Im Spiegel stand es schon, in der Taz und heute in der Frankfurter Rundschau. Die DKP is going underground. Hat der romantische Versuch, in der westlichen Welt einen Kampf im Untergrund zu führen, nun auch die DKP ergriffen? Zumindest geistert diese Behauptung im Moment so durch die Gazetten. Bundesweit suchte das BKA gestern Unterlagen über DKP-Kampfgruppen, wie in der Taz vom 21.02. zu lesen war. Und heute in der FR: Stasi trainierte DKP-Partisanen. DDR-Verteidigungsministerium bestätigt Geheimausbildung. Man schmunzelt, wenn man so etwas liest. Dunkle Gestalten, die durch die bundesdeutschen Wälder schleichen, angeschränkt aus den Augen schauen und den bewaffneten Kampf gegen das System führen, den Umsturz wollen. Eine kommunistische BRD jetzt. In Düsseldorf, wo der Parteivorstand der DKP ein ganz offizielles Büro hat, findet man diese Anschuldigungen und auch die Assoziationen, die sich damit verbinden, gar nicht so lustig. Die DKP mit einer militanten Untergrundstruktur, mit Verbindungen zu Geheimdiensten im Osten? Der Pressesprecher Dirk Krüger weist dies zurück. Nicht, dass es laut seiner Aussage keine Angebote gegeben hätte. In den letzten 20 Jahren gab es über 200 Kontaktversuche von Nachrichtendiensten. Davon kamen über 180 von westdeutschen Geheimdiensten, unter den übrigen nur 5 aus der DDR. Diese, wie alle anderen, habe man schärfstens zurückgewiesen. Herr Krüger, der Pressesprecher der DKP, möchte auch klargestellt haben, dass das BKA nicht gegen die Partei, Deutsche Kommunistische Partei, ermittelt, sondern lediglich gegen einzelne Mitglieder. Im Anschluss geben wir nur noch die offizielle Erklärung der DKP, des DKP-Parteivorstandes zu diesen Anschuldigungen wieder, die auch nochmal Bezug nehmen auf den Artikel in der FR von heute.
Verleumdungen gegen die DKP erneut zurückgewiesen. Die DKP protestiert gegen die permanente Aufarbeitung dubioser Geheimdienstgeschichten, die offensichtlich zu dem Zweck verbreitet werden, die Partei durch Kriminalisierung aus dem politischen Leben der Bundesrepublik herauszukatapultieren. Ja. Wer immer an diese Schraube dreht und unter Berufung auf Geheimdienste in Ost oder West sich bemüht, Sensation zu produzieren, sollte wissen, dass er dem niederträchtigsten politischen Zweck dient, der Kommunistischen Partei der Bundesrepublik schweren Schaden zuzufügen. Die DKP hat mit Geheimdienstaffären, von wem immer sie ausgegangen sein sollen, nicht das Geringste zu tun. Selbst ein neuer Kronzeuge aus einem DDR-Ministerium konnte ausdrücklich bei der Verbreitung der dubiosen Geschichte keinerlei Hinweise auf DKP-Mitglieder geben. Dennoch verbreiten bundesdeutsche Publikationen in reißerischen Überschriften die Lüge von der DKP-Beteiligung an kriminellen Praktiken. Die Politik der DKP war und ist eine überprüfbare, offene, die Terrorismus und Geheimdienstarbeit stets prinzipiell ablehnte. Diese Haltung hat das Präsidium der DKP in einer grundsätzlichen Erklärung vom 11. Januar bereits eindeutig dargelegt. In der Erklärung heißt es, die DKP vertritt den Standpunkt, es darf keinerlei Zusammenwirkung zwischen Mitgliedern der Partei und Geheimdiensten geben. Das galt und gilt auch gegenüber Nachrichtendiensten sozialistischen Länder. Die politische Tätigkeit in der DKP ist mit einem Wirken für Nachrichtendienste unvereinbar. Die DKP hat auch zu jeder Zeit terroristische Aktivitäten klar abgelehnt. Dieser Standpunkt ist auch heute unverändert gültig. Das war's.
Ja, gut. Ja, aber wie dieser Oberstleutnant, der Gerhard Apitz, dazu kommt, diese Ausbildungslager müssen ja bestanden haben.
Na, ich weiß es nicht, ich kann da nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass augenblicklich ein Kissentreiben gegen uns ist, um uns in einer bestimmten Ecke zu rücken.
Mhm. Zweifeln Sie diese Aussage denn an, von dem Oberstleutnant
aus
der NVA?
Ja, sicher.
Und welches Interesse könnte der haben, solche
Beschuldigungen vorzubringen? Ja, weiß ich doch nicht. Der will wohl hier einen guten Posten kriegen. Das wird wohl der Sinn sein.
Ja.
So, ich muss aber Schluss machen, weil der Nächste ist schon wieder auf der Leitung, ne?
Gut, schönen Dank.
Auf Wiedersehen.
Tschüsschen.
Frohe Botschaften in Sachen Wohngeld verkündet der Dezernent für Wohnungswesen der Stadt Freiburg. Nicht nur die Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen könne in Zukunft aufgrund moderner EDV-Nachrüstung verkürzt werden, auch eine allgemeine Erhöhung des Zuschusses sei vom Bund in Aussicht gestellt worden. Derzeit beträgt der Zuschuss, den die Stadt an rund 9000 Haushalte in Freiburg monatlich zahlt, durchschnittlich 201 Mark. Das klingt nach recht viel Geld. Zu berücksichtigen ist aber, dass mehr als ein Drittel der Wohngeldgesamtsumme an Sozialhilfeempfänger ausgezahlt wird. Da diese wiederum oft die gesamte Miete erstattet bekommen, liegt die Höhe des Wohngeldes für Nicht-Sozialhilfeempfänger, für Studenten zum Beispiel, meist um einiges unter dem Durchschnittsbetrag von 201 Mark. Dennoch, Wohngeld beantragen lohnt sich. Nach Angaben des städtischen Dezernenten verzichten immer noch viele Mieter auf den Zuschuss, weil sie über die Bedingungen nicht informiert sind. Dabei besteht, sobald das Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt, die bei jedem Antragsteller unterschiedlich ausfällt, ein Rechtsanspruch auf Wohngeld. Auch vorhandene Sparguthaben sind dabei kein Hinderungsgrund, denn Wohngeld ist keine Form der Sozialhilfe. Finanziert wird dieser Zuschuss übrigens vom Bund und Land. Das Amt für Wohnungswesen der Stadt Freiburg trägt die Verwaltungs- und Personalkosten.
Heute Vormittag informierte die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Freiburg über die Woche der Brüderlichkeit, die am kommenden Sonntag beginnt. Im Rahmen dieser Woche finden in Freiburg eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt, auf die wir hier im Radio auch noch hinweisen werden. Die ersten Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit wurden vor 40 Jahren in der Bundesrepublik gegründet. Angesichts der Tatsache, dass der Antisemitismus in Deutschland und in Europa ohne die Vorgeschichte des christlichen Antijudaismus nicht möglich gewesen wäre, versuchten einige Christen und Juden nach 45 sich mit den Konflikten zwischen den beiden Religionen auseinanderzusetzen. Im Prinzip müssten diese Auseinandersetzung natürlich allein die Christen, das heißt die Kirchen, führen, denn Antisemitismus ist ja nun mal nicht das Problem der Juden, sondern derjenigen, die sie verfolgten und weiter verfolgen. Dennoch fanden sich auch von jüdischer Seite verschiedene Leute bereit, in den genannten Gesellschaften mitzuarbeiten. Die politische und öffentliche Stellung dieser jüdischen Vertreter in den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit war und ist natürlich zweischneidig. Auf der einen Seite stand und steht die Absicht, die Ursachen, das heißt besonders die religiösen Ursachen, die zu dem Massenmord an den Juden geführt haben, aufzuzeigen. Auf der anderen Seite sind dialogbereite Juden in Deutschland heute mehr denn je willkommen. Schließlich bieten sie für Christen, Kirchen oder auch Politiker immer wieder die Möglichkeit, als Kronzeugen für einen angeblichen demokratischen Wandel in Deutschland missbraucht zu werden. Dieser Gefahr ist sich aber, zumindest der Ehrenvorsitzende der Freiburger Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Herr Altmann, bewusst. Den in Deutschland häufig anzutreffenden Philosemitismus lehnte er ab. Ihm wäre es am liebsten, wenn die jüdischen Bürger von den Deutschen wie andere Nachbarn auch behandelt würden. Ohne Frage, dass das heute noch ein frommer Wunsch ist. Denn wer sich mit der deutschen Geschichte beschäftigt hat, wird nur schwer ein unbefangenes Verhältnis zu Juden haben können. Auf der anderen Seite ist Antisemitismus immer noch ein Problem in Deutschland. Die auf der Pressekonferenz anwesenden Vertreter und Vertreterinnen der Freiburger jüdischen Gemeinde berichteten von Hakenkreuzschmierereien, Beschimpfungen und sogar von Morddrohungen. Erst vor kurzem forderte ein anonymer Anrufer die Mitglieder der Freiburger jüdischen Gemeinde auf, die Koffer zu packen und aus Deutschland zu verschwinden. Für Juden in Deutschland scheint solche Drohung anscheinend zum Alltag zu gehören. Herr Altmann meinte, das hätte es ja schon immer gegeben. Die Zusammenarbeit von Christen und Juden, so wie sie von den genannten Gesellschaften angestrebt wird, hatte und hat also haufenweise Schwierigkeiten zu überwinden, wobei der Anfang nach 1945 sicherlich am schwersten war. Zu diesem Problem referierte Herr Altmann eine Rede des jüdischen Theologen Ehrlich, die dieser anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit gehalten hatte.
Und der zunächst mal aufrollte, dass nach dem Krieg, dass das gar keine gute Zeit war. Keine gute Zeit für menschliche Begegnungen war, keine gute Zeit war für Gespräche. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung haben sich doch noch in irgendeiner Form zum Antisemitismus bekannt. Und ihm erscheint es, und erschien es geradezu als ein Wunder, dass sich zu dieser Zeit nach dem Krieg, dass sich überhaupt Juden gefunden haben, die sich an der Arbeit des Koordinierungsrates beteiligen. Noch im Jahre 49 hat er gesagt, da muss man doch sagen, es ist einiges geschehen. Noch im Jahre 49 habe es als Provokation gegolten, zu behaupten, Jesus von Nazareth sei ein Jude. Immerhin, 49. Man hat sich also weiter mit den Dingen beschäftigt. Die vorurteilsfreie Darstellung der Passionsgeschichte war wichtig. Es war wichtig, darzulegen, was es wirklich mit den Pharisäern auf sich hat. Und so ist dann der Dialog auf den verschiedenen Ebenen zustande gekommen. Man hat darauf hingewiesen, dass der Antijudaismus seit dem frühen Mittelalter durch die Kirche und natürlich später auch von Luther denen worden ist und was es gekostet hat, was es am Ende stand Auschwitz und was es gekostet hat, diese Dinge auszurotten.
Heute hat sich nach Meinung der Freiburger Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die derzeit gut 300 Mitglieder hat, in dem Verhältnis zwischen den beiden Religionen in Deutschland vieles zum Positiven entwickelt. Allerdings bezeichnete Herr Altmann die Arbeit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in den vergangenen 40 Jahren auch als eine 40-jährige Wüstenwanderung und führte zu dem Stand der Diskussion weiter aus.
Er unterstreicht, und das gilt wahrscheinlich auch für heute noch, dass die Zeit der gegensätzlichen Höflichkeiten auszutauschen, die ist nun mal beendet. Jeder müsse nur wissen, warum einer Jude und der andere Christ ist, und man muss, ohne Unterschiede zu verwischen, die systematische Theologie in dieser Form wieder aufarbeiten.
Dass der christliche Antisemitismus nicht überall als ein Problem gesehen wird, geschweige denn bekämpft wird, führte die erste Vorsitzende der Freiburger jüdischen Gemeinde, Frau Lea Baharaf, noch aus. Sie wies vor allem auf die derzeitige Entwicklung in der Sowjetunion hin, wo die nationalistische Organisation Pamjat zum Kampf gegen Juden aufruft. Die Situation ist für die sowjetischen Juden in den letzten Monaten so bedrohlich geworden, dass sie nun massenhaft ihre Auswanderung nach Israel beantragen. Frau Baharaf beschrieb die aktuelle Lage wie folgt.
In den letzten Monaten hat sich in der Sowjetunion etwas abgespielt, was man vor Jahren überhaupt noch nicht vermutet hat. Durch die Perestroika und durch Glasnost haben sich rechts rechtsextremistische Gruppen gebildet. Eine davon ist Pamjat. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Pamjat-Mitglieder sind sowjetische Bürger, die das Kreuz tragen, das christliche Kreuz. Das heißt, sie gehören mit zur orthodoxen Kirche. Von Pamjat bedroht in großem Maße die Juden in der Sowjetunion, sodass diese 1,5 Millionen vor den Botschaften anstehen und massenweise ihre Auswanderung nach Israel anstreben. Wir haben ganz große Angst, wir bekommen ausländische Zeitungen täglich, wir bekommen Zeitungen aus Israel, wo täglich Berichte davon stehen. Die Kirche, die orthodoxe Kirche in der Sowjetunion, schaut zu, wie Juden wieder getötet werden. Wir beklagen den Tod von 3 Menschen. Wir beklagen weiter, dass jüdische Geschäfte geplündert, gebrandschatzt werden und Menschen in ihren Wohnungen misshandelt werden. Auch die Polizei in der Sowjetunion schaut zu. Und das ist etwas, was wir hier in der Woche der Brüderlichkeit doch sehr stark unterstreichen müssen. Wir stehen zu diesen Menschen, wir nehmen Anteil an ihrem Schicksal und wir nehmen selbstverständlich Anteil an dem Schicksal von Israel.
Hinzufügen möchte ich diesen Ausführungen von Frau Baharaf, dass vor kurzem sogar Flugblätter in Leningrad verteilt worden sein sollen, in denen offen zum Pogrom gegen Juden aufgerufen wurde. Das Problem Antisemitismus ist also nach wie vor aktuell. Egal, ob in der Sowjetunion, wo Juden bereits wieder handfesten Verfolgungen ausgesetzt sind, oder ob in Deutschland, wo Morddrohungen gegen Juden anscheinend noch oder wieder alltäglich sind. So, und jetzt nur noch an ungewohnter Stelle gleich ein Wort zu den Veranstaltungen im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit, die unter dem Motto diesmal Recht und Gerechtigkeit stattfindet. Am Montag, dem 5. März, also jetzt am kommenden Montag, findet in der Volkshochschule am Rotteckring in Freiburg ein DIA-Vortrag mit Ruben Frankenstein statt. Das Thema dieses Vortrags lautet Jüdisches Leben in Freiburg, wie es war und was davon geblieben ist. Beginn dieser Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Ebenfalls am Montag zeigt das kommunale Kino in der Urachstraße den israelischen Spielfilm Chamzin. Anschließend kann mit einem Vertreter der israelischen Botschaft in Bonn über den Inhalt des Filmes diskutiert werden. Beginn dieser Veranstaltung ist um 20 Uhr. Die Woche der Brüderlichkeit geht noch bis zum 12. März und es finden noch viele weitere interessante Veranstaltungen statt, auf die wir hier im Radio noch hinweisen werden. Interessierte können allerdings auch hier einfach im Studio anrufen und uns nach diesen Veranstaltungen fragen. Im legendären Ostberliner Haus der jungen Talente fand am Wochenende der sogenannte erste alternative Kommunikationskongress statt. Unser Programmkoordinator Frank war dort und sammelte Erfahrungen. Thank you. Ja, also wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, hatten wir gerade hier ein technisches Problem. Ich glaube, jetzt wird das mit dem Studiogespräch, das wir heute Nachmittag bereits aufgezeichnet haben, wohl klappen. Probieren wir es also einfach nochmal.
Wir haben zunächst mal unseren Film gezeigt, und also den Radio Dreieckland Film. Und hernach gab es dann eine recht anregende, etwa anderthalbstündige Diskussion.
Wie kam der Film an?
Ja, einer hat gemeint, man sollte ihn am besten untertiteln, weil doch recht viel Elsässisch und auch Kaiserstühler Dialekt gesprochen wird. Von daher haben die Leute zum Teil ein bisschen Probleme gehabt. Natürlich waren sie zunächst mal, glaube ich mal, relativ erschlagen, weil halt so eine Perspektive wie Piratenradio oder freies Radio in der DDR bis halt bis jetzt überhaupt nicht durchdacht wurde.
Die Situation der Medien in der DDR ist ja jetzt gerade sehr am Schwimmen. Also wie sehen da die Zukunftsaussichten aus? Ich denke jetzt besonders an dieses Jugendradio DT64, das euch ja da interviewt hat.
Ja, also DT64 ist ein Teil der Stimme der DDR. Die haben sich mittlerweile in Deutschland Sender umgenannt. Die Medien ganz generell, die elektronischen Medien, waren natürlich genauso wie auch die meisten Zeitungen fest in der Hand der SED. Und das löst sich jetzt auf. Du weißt es ja, es gab ja jetzt schon so Anregungen, auf welchen Kanälen dann meist ZDF oder das ARD zu senden hat. Speziell bei DT64, die haben sehr große Angst, dass sie jetzt mehr oder weniger abgeschafft werden, dass man ihnen vielleicht auch vorwirft, dass sie etwas zu sehr halt auch Parteiinteressen in der Vergangenheit übertragen haben. Sie sind mittlerweile ein sehr guter Sender geworden. Sie haben ganz tolle Musik und auch die Inhalte sind sehr kritisch, aber das ist halt leider auch erst durch die sogenannte Wende gekommen. Die haben 150 feste Mitarbeiter, sind somit das größte Jugendradio Europas. Das ist ja halt ganz enorm, 150 feste, und die haben jetzt alle Angst, dass sie entlassen werden. Uns hat derjenige, der uns interviewt hat, erzählt, dass sich schon 50 Leute zusammengefunden haben und eine GmbH gründen wollen und dann so eine Art Genossenschaftsmodell durchziehen. Das ist aber dann beim Rest der Redakteure bei DT64 nicht gut angekommen und jetzt hängen die ziemlich durch, wissen nicht, wie es weitergeht.
Ja, inzwischen sind ja auch die Printmedien im Einbrechen. Also da habe ich gerade erfahren, dass die Gruner und Jahr und Bauer und Burda und Springer da einen Medienverband planen. Wurde sowas auch besprochen?
Nee, sowas wurde nicht besprochen. Da waren wohl auch die Leute nicht so danach. Es waren eigentlich im Wesentlichen zwei Gruppen von Besuchern und Besucherinnen. Das eine waren Kids, also 15-, 16-, 17-Jährige. Die sind in erster Linie auf die neuesten westlichen Videospiele abgefahren, was ein bisschen öd war. Und die andere Hälfte waren tatsächlich so Leute, die wohl auch nach der Wahl noch Opposition sein wollen. Also Leute, die jetzt nicht der Verparteilichung in der DDR anheimgefallen sind, sondern die immer noch so ein bisschen basismäßige Politik betreiben wollen. Allerdings halt auch ziemlich durchhängen, weil sie merken, wie so diese ganze Lawine mit diesen Parteien und dann mit den mehr oder weniger schon im Westen vorformulierten Parteiprogrammen, eben gerade von SPD und DSU und so weiter, wie das sie zudeckt. Und es war so ein bisschen Hoffnungslosigkeit zu spüren in der DDR, ziemlich generell. Ich würde sagen, bei den Leuten, so langsam löst sich tatsächlich diese Vorstellung von DDR, mein Vaterland, das löst sich auf, also faktisch im Alltag und tatsächlich auch in den Köpfen der Leute, die DDR schwindet tatsächlich weg. Und ich würde sagen, es ist keine Vereinigung oder Wiedervereinigung mehr, worauf es ankommt. Es ist mehr oder weniger ein Anschluss zu 100% bundesrepublikanischen Bedingungen. Und das haben viele Leute also schon ziemlich in ihrem Kopf drin und sind ziemlich hoffnungslos eigentlich.
Also keine gute Stimmung dort im Haus der jungen Talente.
Ja, das Haus der jungen Talente selber, was es veranstaltet hat, steht auf der Abschussliste. Es war halt auch, das ist die Krux an der Sache, es war halt auch mal eine mehr oder weniger eine SED-Sache, wo auch die ganzen jungen Pioniere und so sich getroffen haben. Und das ist schon absehbar, dass das einfach, ja, dass das nicht mehr zugelassen wird, sowas. Und die Mitarbeiter stehen dann halt alle irgendwie so quasi in Kollaborationsverdacht. Auch wenn es an sich zum Teil ganz nette Leute sind, die halt nie die Schnauze aufgemacht haben, aber an sich ganz gute Sachen da gemacht haben. Aber die werden wohl auch alle abgeschossen werden. Und es ist spürbar, also manche versuchen jetzt irgendwie Spendenaktionen anzuleiern, was natürlich beim Zustand der DDR-Mark irgendwie auch eine ziemlich illusorische Geschichte ist.
Heute wollen wir mal über das Schwermetall Cadmium berichten. Anlass dazu ist die Verseuchung hier im Grün, also auch bei uns bei Radio Dreieckland. Da habt ihr bestimmt schon von gehört. Und außerdem hatte die Abgeordnete der Grünen, Charlotte Garbe, und eben die Grüne Fraktion eine sogenannte Kleine Anfrage bezüglich der Cadmiumverseuchung hierzulande gemacht, die jetzt gerade von der Bundesregierung beantwortet wurde. Und dass es heute nur um Cadmium geht, soll eben nur ein Beispiel sein aus der Pestizidpalette. Und zum Beispiel bei uns im Grün ist das Gelände ja nicht nur mit Cadmium, sondern auch mit Blei, Zink, Quecksilber etc. verseucht. Aber Cadmium ist eben das gefährlichste der ganzen Schwermetalle hier. Ja, Cadmium ist ein Schwermetall, das in ungiftiger Form in der Erdkruste vorhanden ist, und wenn es gelöst, also destilliert wird, dann ist es eben höchst giftig. Und in der Bundesrepublik liegt die durchschnittliche tägliche Cadmiumaufnahme bei 35 Mikrogramm pro Tag und Person. Und diese Giftzufuhr ist sehr hoch. Das Cadmium ist stark krebserregend und belastet zudem auch die Nieren. Aber es ist eben auch sehr schwer einzuschätzen, das bei jedem anders wirkt, und nachzuweisen ist es zum Beispiel durch Haaranalyse. Zur Wirkung von Cadmium im menschlichen Organismus befragte ich erst einmal den Freiburger Arzt und Schwermetallexperten Dr. Andreas Osterritt.
Also es gab mal eine große in Japan, die sogenannte Itai-Itai-Krankheit war, dass sind sehr viele Frauen gestorben an einer Cadmiumvergiftung. Und man vermutet, dass es damals mit der dort angesiedelten Plastikindustrie zu tun hatte. Ja. Man weiß noch relativ wenig drüber, aber...
Und du hattest es auch an den Nieren?
Ja, an Nieren und Knochen. Ja, macht Osteoporose auch. Mhm.
Und zwar, also einen Höchstwert gibt es nicht oder einen Mindestwert für Cadmium. Das ist alles schon schädlich, gell?
Ja, also es ist halt so, diese Normwerte oder... die sind natürlich alle willkürlich, und vor allem diese MAG-Werte, ja, das sind die, also die im Arbeitsbereich festgelegten Werte, die dann toxisch wirken, ja, und auch das sind halt einfach rein willkürliche Werte, und es ist halt einfach so, dass bei einem Individuum ein bestimmter Wert klinisch gar keine Konsequenzen hat oder sich gar nicht irgendwie auswirkt. Ja. Und beim anderen kann ein viel niedrigerer Wert schon zu Symptomen führen, ne, mit solchen Werten. Und Cadmium ist halt kein essentielles Spurenelement. Das heißt, es kommt natürlicherweise im Körper eben nicht vor. Ja. Und deswegen muss man da sagen, dass eigentlich jede Belastung, ja, toxisches. Ja, bei einer Zigarette nimmst du ein Mikrogramm Cadmium etwa auf. Ja? Oh. Und die Ausscheidungsrate normalerweise bei einem Erwachsenen 70 Kilogramm schweren Bürger beträgt etwa 30. Ja? Also das, man muss da halt gucken, Ausscheidung und das, was man also wirklich nachweisen kann durch dann über die Ausscheidung, ja, und das, was zugeführt wird. Ja? Und dann sagt man halt, gut, wenn Ausscheidung gleich Einnahme ist, dann ist es der Bereich, der nicht wahrscheinlich nicht toxisch wirkt, ja. Mhm. Und so tut man sich halt dann ein bisschen behelfen mit diesen Werten.
Mhm. Ja. Gibt es dann irgendwie Fälle in Freiburg oder irgendwie?
Nee, bisher sind in Freiburg keine toxikologischen Fälle aufgetreten, die jetzt wirklich anders wie beim Blei, wo diese vier Kinder ja sogar in die Kinderklinik eingewiesen worden sind. Ja, deswegen, also das ist hier nicht bekannt.
Also im Blut kann man das auch nachweisen?
Ja, man kann es im Blut nachweisen, aber es ist unsinnig. Ja, es bringt, sagt eigentlich nicht viel aus. Oder es muss eine ganz hoch akute Cadmium-Vergiftung sein. Also, weiß ich, wenn du direkt jetzt vor dem Autoabgasen irgendwie gestanden bist und viel abgekriegt hast und gleichzeitig, weiß ich, wie viel Zigaretten, dann kannst du einen erhöhten Serumspiegel kurzfristig mal feststellen, aber kannst keine Rückschlüsse auf eine. Mhm.
Und das wird halt beim einen mehr ausgeschieden, beim anderen weniger.
Genau.
Welches Metall ist denn das gefährlichste?
Das gefährlichste ist Cadmium.
Cadmium. Ja.
Also ist wesentlich gefährlicher als Blei.
Auch als. Ja, als nächstes befragte ich Charlotte Gabe von den Grünen selber, die eben diese Cadmium-Anfrage für die Bundesregierung angeleiert hatte.
Und das Schlimme ist ja das Voranschreiten der Krankheit, der Nierenkrankheiten, die Insuffizienz, die immer weitere Dialysezentren einrichten, also dass die eingerichtet werden müssen.
Ja, es gibt jedoch in vielen Bereichen, wo Cadmium auftritt, bis jetzt nur ungenügende Messungen. Und Cadmium wird verwendet hauptsächlich für Farbpigmente, als Stabilisator für PVC, dann in Batterien und auch Akkus und besonders auch für Phosphatdünger. Auch aus der Metallindustrie durch Autoabgase, Abfallverbrennung und die Nutzung von Klärschlämmen gelangt Cadmium dann in die Umwelt, sodass Boden, Gewässer und Luft belastet werden. Schätzungsweise 85% des Cadmiums werden mit der Nahrung zugeführt. Im geringeren Umfang sind auch Trinkwasser und Atemluft beteiligt. Weitere Belastungen bestehen bei Rauchern und eben eventuell auch am Arbeitsplatz. Und gerade die Cadmiumbelastung der Lebensmittel ist nach wie vor laut Bundesregierung nicht repräsentativ anzugeben, denn, so wörtlich, die vorliegenden Daten stammen aus der amtlichen Lebensmittelüberwachung der Länder, deren Aufgabe bisher nicht darin bestand, die allgemeine Belastungssituation der Lebensmittel mit Schadstoffen aufzuzeigen, sondern bevorzugt Verstöße gegen das Lebensmittelgesetz festzustellen.
In der Tat ist das so, aber man hat ja jetzt so die Emittenten erfasst, nicht? Also zum Beispiel Cadmiumfracht im Klärschlamm und was in Pigmenten eingesetzt wird, Stabilisatoren und so weiter und so fort. Und auch immer noch die Akkus, die Nickel-Cadmium-Akkus, die man auch noch nicht reduzieren kann. Und das sind alles Dinge, dass man der Problematik nicht den nötigen Aufwand geschenkt hat, wie zum Beispiel in Schweden. In Schweden ist Cadmium schon seit Jahren verboten.
Die Cadmiumproduktion ist hier zwar reduziert worden, zum Beispiel in Phosphatdünger um die Hälfte von Ende der 70er Jahre bis heute, aber man könnte das Cadmium eben auch vollends substituieren. Und außerdem trifft uns heute die Cadmiumproduktion der 70er Jahre noch voll, da es sich so gut wie nicht abbaut. Und durch Dünger, Regen, Klärschlamm gelangt das Gift dann eben wieder in die Nahrungsmittel. Dazu nochmal Charlotte Gabe.
Das hängt mit dem Phosphatdünger zusammen. Ich hatte hier schon mal angeregt, dass wir eine Begrenzung des Phosphates, was dann auch mit der Cadmiumbelastung zusammenhängt, im Dünger festschreiben wollen. Es wird hier gesagt, dass man diesen Dünger auch reduzieren will. Aber alles in allem werden wir noch sehr, sehr lange mit der Cadmiumbelastung und den Auswirkungen auf die menschlichen Organe zu tun haben.
Durch die Anfrage bei der Bundesregierung wollten die Grünen erstmal die sehr großen Gefahren bekannt machen, die durch Cadmium entstehen. Und gefordert wird, wie in Schweden eben auch, ein generelles Cadmiumverbot. Die Maßnahmen der Regierung gehen jedoch nur sehr zäh voran.
Es ist alles mittelfristig und so ist weiterhin mit Lungenerkrankungen und mit Niereninsuffizienzen zu rechnen. Also unsere ganze Arbeit zielt eben in der Reduzierung von diesen Stoffen und das verlappt sich von einem aufs andere, auch hier eben die Farben, dass die nicht mehr mit Lösemitteln und mit Cadmium versetzt werden sollen, sondern auf Wasserbasis. Das greift auch erst langsam um sich. Mhm. Und es geht uns alles zu langsam und da wird so mancher noch die Dialysezentren aufsuchen müssen. Mhm. Und es wäre hier in der Hand zu kriegen. Und das ist ja dann auch wieder mit dem Gesundheitsreformgesetz. Sie sehen, das hängt alles zusammen. Ne? Ja. Und das wird nie da in diesem Zusammenhang mit besprochen, dass ja unsere Umweltbelastung heute in den Lebensmitteln, in praktisch ubiquitär, in Regen, in allem, was uns umgibt, dass uns das krank macht, mehr oder weniger langsam, mehr oder weniger schlimm.
Auch in biologisch angebauten Lebensmitteln finden sich Cadmium-Rückstände, denn im Regenwasser ist ja das gesamte Pestizid eben nachweisbar. Und es geht aber nicht nur um Cadmium alleine, sondern es spielen eben viele Dinge dabei mit.
Und wenn wir hier die Chlorchemie nicht haben, das PVC ist ja erst entstanden, als so viel Chlor angefallen ist. Und dann hat man das Cadmium als Stabilisator nehmen müssen, sonst wäre das PVC praktisch gar nicht nütze. Entweder als Hart-PVC oder Weich-PVC. Und so ist das nicht. Also darum müssen wir an die Wurzel, und das ist Chlorchemie Aufstieg, dann wird auch das Cadmium da an verschiedenen Stellen nicht eingesetzt.
Ja, nun zur Frage, wie nun die Bundesregierung zur Cadmiumbekämpfung vorgehe. Dazu antwortete Charlotte Gabe.
Also das sind alles mehr oder weniger Absichtsmaßnahmen und man überlässt der Industrie, wie sie dazu kommt. Es wird gesagt, also es gibt eine Verordnung zur Substitution von Cadmium im PVC und dann hat die Industrie Zeit, sich darauf einzulassen. Sie bestimmt den Zeitpunkt und sie bestimmt den Maßstab der technischen Maßnahmen. Mhm. Nicht? Das ist der ganze Jammer dabei.
Ja, und die folgenden Anstrengungen gibt es nun von Seiten der Bundesregierung.
Ich will mal sagen, was hier zum Beispiel die Luftbelastung anbetrifft, die SO2, also Schwefeldioxid. Da hat die Bundesregierung da im Rahmen des Bundesemissionsschutzgesetzes die Belastung hier der Schwefeldioxidemittenten auf ein Viertel reduziert. Aber mit diesen Substanzen, die eben jetzt sich anreichern, die krebserzeugend sind und so weiter, da ist sie überhaupt noch nicht vorangekommen. Wir haben eine einzige Chemikalie, die verboten ist, das ist das Holzschutzmittel PCP, Pentachlorphenol. Das ist als einziges verboten, weil die Menschen da reihenweise krank wurden, weil sie das angewandt hatten in den Räumen und bekamen da hier Nervenschäden und was alles, nicht? Also das ist anerkannt. Aber ansonsten, dass jetzt hier nun die Bundesregierung von sich mal aus sagen würde, wie in Schweden passiert, wir müssen das Cadmium reduzieren, weil das im Verdacht steht, Nieren- und Lungenerkrankungen zu verursachen. Da kommt sie nicht drauf. Es ist immer der Druck von unten und wir müssen dann immer hier sagen, also du musst und das dauert.
That everything in this world is going to be fine. How can I believe that everything in this world has its place and time?
Ja, heute sind wir mal sehr pünktlich mit unserer Sendung. Wir kommen jetzt bereits zu unseren Veranstaltungshinweisen. Da gleich mal zuerst noch ein Veranstaltungshinweis, der sich auf morgen bezieht. Und zwar findet dort in Basel eine sehr interessante Veranstaltung statt. Und zwar, ich lese das mal hier vor aus dem Informationsblatt. Eine israelische und eine palästinensische Hochschuldozentin sprechen über den Palästina-Konflikt und ihre politische Arbeit. Sie leben nur 25 Kilometer voneinander entfernt, kämpfen mit ganzer Kraft für dasselbe Ziel. Sumaya Fahad Nasa aus Bir Said in der Westbank und Rachel Freudenthal aus Jerusalem, zwei Frauen für den Frieden und für eine Zwei-Staaten-Lösung des Palästina-Konfliktes. Zwei Jahre nach dem Beginn der Intifada lernten sich die beiden Hochschuldozentinnen persönlich kennen. Der christliche Friedensdienst hatte eine Veranstaltung organisiert, an der sich die beiden das erste Mal gegenüber saßen. Nun sind sie erneut in die Schweiz gekommen und werden über die israelische Friedensbewegung, Freudenthal, und über die Situation der Intifada, Fahad Nasa, berichten. Toya Meissen, die Moderatorin, wird Fragen an die Referentinnen stellen und die Diskussion mit dem Publikum leiten, in deutscher Sprache. Das Ganze findet also morgen am 1. März statt, und zwar um 20.30 Uhr in der Kaserne in Basel. Und dazu vielleicht noch eine Bitte von unserer Inforedaktion. Wir würden gerne auch zu dieser Veranstaltung fahren und da vielleicht aufnehmen, um da später drüber hier im Radio berichten zu können. Allerdings fehlt uns bis jetzt noch die Mitfahrt, da wir alle kein Auto haben, alle fleißige Radfahrer sind. Also wenn sich da jemand von unseren Hörern oder Hörerinnen entschließen sollte, dorthin zu fahren und noch einen Platz im Auto frei hat, so wären wir dankbar, wenn er sich hier im Studio vielleicht melden könnte. So, jetzt machen wir gleich mal weiter mit den Veranstaltungshinweisen.
Ja, es gibt noch einen Aufruf an möglichst viele Leute, morgen um 9 Uhr vor dem Amtsgericht am Holzmarkt zu erscheinen. Da geht der Prozess gegen die Faschisten weiter, die im Sommer letzten Jahres das AJ in Kirchzarten überfallen haben. Gestern hat der Prozess begonnen gegen einen der Haupttäter. Und morgen ist dann die Urteilsverkündung. Der dritte Zeuge ist gestern nicht erschienen. Er wird wohl dann eine Ordnungsstrafe bekommen und wird dann morgen, soll dann morgen erscheinen. Also morgen um 9 Uhr vor dem Amtsgericht am Holzmarkt.
Ja, jetzt noch ein Veranstaltungshinweis für heute Abend in Freiburg. Und zwar läuft dort unter dem Motto Frauen in der Türkei im kommunalen Kino ein interessanter Film. Das Mittwochskino zeigt in Zusammenarbeit mit der Ausländerinitiative Freiburg Filme zur Situation der Frau in der Türkei. Um 21 Uhr wird im kommunalen Kino der Spielfilm Bedrana von Süreyya Duru gezeigt. Der Film wendet sich gegen die unmenschliche Praxis des Kaufs von Ehefrauen in der anatolischen Gesellschaft. Also dieser Film läuft heute Abend in der im kommunalen Kino in der Urachstraße um 21 Uhr.
Und ein Veranstaltungshinweis für Samstagabend am 3.3.1990 um 20 Uhr spielt im Rheingold Café in Breisach die Gruppe Blue Haze. Der Eintritt beträgt 6 Mark. Ein weiterer Veranstaltungshinweis dann in eigener Sache am Sonntag auf Radio Dreieckland zwischen 12 und 14 Uhr die Debatte mit Hörer und Hörerinnenbeteiligung. Das Thema ist im ersten Teil, ist die Zukunft weiblich oder gar nicht? Es gibt dann noch einen zweiten Teil, vielleicht den folgenden oder irgendeinen der nächsten Sonntage. Da geht es um die Rolle von Männergruppen innerhalb des Patriarchats, also die Frage, was ist Ziel und Intention von Männergruppen? Es gibt dann noch einen dritten Teil, in dem diskutieren Männer und Frauen über gemeinsame Strategien, ob die möglich oder sinnvoll sind. Beginnt das Ganze am Sonntag, dem 4. März zwischen 12 und 14 Uhr.
This old one, and history is true.
So, damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende unserer Infosendung. Ich will hier kurz vor dem Ende nochmal darauf hinweisen, dass man nach wie vor, oder Mann oder Frau, nach wie vor hier im Freundeskreis von Radio Dreieckland Mitglied werden kann. Das ist auch nicht teuer, aber für uns trotzdem immer eine Hilfe, denn viele zusammen sind eben stark bekanntermaßen. Also ihr könnt hier im Freundeskreis Mitglied werden. Das kostet pro Jahr kostet das 80 Mark. Wer nicht so viel verdient, wie hier in Deutschland vielleicht üblich, der braucht nur die Hälfte zu bezahlen, 40 Mark. Oder man kann auch als Gruppe dem Freundeskreis beitreten, dann beträgt der Jahresbeitrag 120 Mark. Also wenn er scharf nachrechnet, ab 3-4 Leuten lohnt sich das, als Gruppe beizutreten. Ihr könnt das ab sofort machen. Ihr könnt entweder hier im Studio anrufen unter der schon bekannten Nummer 31028 oder ihr könnt euch auch schriftlich an Radio Dreieckland wenden, also den Freundeskreis von Radio Dreieckland, der Adlerstraße 12 in 78 Freiburg. So, damit sind wir am Ende dieser Sendung. Das war
das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.